willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
Genau, und heute sprechen wir mit Brigitte Zypris. Brigitte Zypris war Ministerin im Kabinett Schröder II, Merkel I und Merkel III. Sie war Bundesjustizministerin, parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium mit Zuständigkeiten für die Bereiche IT, Luft- und Raumfahrt, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt und Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Und seit 2019 ist sie Herausgeberin und Kolumnistin des DUB Unternehmermagazins. Auch seit 2019 ist sie Ombudsfrau des Bundesverbands Deutsche Inkassounternehmen. Und im August 2020 wurde Brigitte Zypris zur ersten Vorsitzenden des Deutschen Beirats des European Leadership Networks gewählt. Sie ist Mitglied im Kuratorium der Deutschen Nationalstiftung. Und jetzt höre ich auf, weil das so viele verschiedene Geschichten sind, die sie macht, ja, dass der das ganze stimmt. Podcast damit voll wäre. Jetzt würde ich sagen, Brigitte Zypris ist eigentlich in Ruhestand. Aber sie hat nie damit aufgehört, Digitalisierung zu begleiten und zu unterstützen und auch auf die notwendigen Veränderungen aufmerksam zu machen, die mit Digitalisierung einhergehen. Herzlich willkommen, liebe Brigitte.
Hi Anne, schön, dass wir uns auf diese Art und Weise wiedersehen.
Ich freue mich auch und also wie du weißt, ich bin ja Engländerin und ich liebe auch das Wort eigentlich, weil das bedeutet, dass das, was ich jetzt sage, alles anders zu verstehen ist, als ich es sage. Eigentlich bist du ja im Ruhestand, aber das Wort passt nicht so ganz. Nach wie vor begeisterst du dich für die Digitalisierung. Warum fasziniert es dich so sehr, dass du das auch mitnimmst jetzt?
Ich höre ja nicht auf, ein an den Dingen der Welt interessierter Mensch zu sein, nur weil ich nicht mehr hauptberuflich Politik mache. Das interessiert mich. Ich habe ja 98 damit angefangen, mich dafür zu interessieren, als ich beamtete Staatssekretärin im Bundesinnenministerium wurde und auf einmal für die ganze Innenverwaltung des Bundes zuständig war. Und damals ging es ja mit dem Umzug von Bonn nach Berlin sehr stark auch um die Frage, kriegt jetzt jeder einen Computer auf seinen Schreibtisch oder nicht? Und das waren ja damals harte Debatten, die wir mit den Gewerkschaften geführt haben. Und seitdem eigentlich bin ich an dem Thema interessiert. Ich finde es faszinierend, was sich da entwickelt. Und du hast jetzt nicht erwähnt, dass ich mich ja auch in der Startup-Szene nach wie vor etwas tummele und auch in Startups investiere. Und eins der Startups beispielsweise, bei denen ich engagiert bin, ist Motor AI und die machen autonomes Fahren. Also ganz viel auch mit künstlicher Intelligenz und dieser Technologie. Und das finde ich schon höchst spannend, was da alles geht heutzutage.
Ich hätte auch gerne ein Auto, das mich irgendwo hinfährt.
Ja, ich auch.
Also wenn man Wikipedia glauben darf, aber hatte dein Vater in Kassel eine Drogerie. Und wenn es stimmt, dann hat er später Fotoläden draus gemacht und hat dann auch 50 Mitarbeiter gehabt. Hat sein Unternehmertum dich geprägt oder würdest du eher sagen, der Sprung von Drogerie zu Fotoläden war die Anregung für die Liebe zur Veränderung oder war das deine erste Auseinandersetzung mit der Disruption?
Ja, das war es in der Tat, aber das lag daran, es waren keine Fotoläden, wie du gesagt hast, sondern es waren zwei Fotolabore. Das heißt also, er hat die Entwicklung von Bildern gemacht im großen Stil. Und da war völlig klar, mit dem Aufkommen der Digitalkameras würde dieses Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren. Und deswegen kann ich nur von Glück sagen, dass er das auch erkannt hat und rechtzeitig verkauft hat. Und für mich war es nur insofern prägend, als ich nicht selbstständig werden wollte, mal zunächst. Nach meinem Studienabschluss habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt mal nicht. Ich suche mir jetzt mal eine Stelle, wo ich weiß, was ich am ersten auf dem Konto habe und wo ich nicht immer diese Angst haben muss, dass irgendwelche Großaufträge nicht wieder reinkommen und dann vielleicht doch die Insolvenz blüht. Also das habe ich, fand ich jetzt nicht attraktiv. Deswegen bin ich erstmal Beamtin geworden.
Da können wir froh sein, dass wir die Stadt auch gewonnen haben. Ich habe nur noch eine kleine Frage, dann übergebe ich auch an den Philipp zum Weitermachen. Normalerweise fragen wir unsere Gäste immer nach Hobbys. Aber nach deiner Riesenlatte von verschiedenen Aufgaben und Aufsichtsräten und so, hast du überhaupt Zeit für Hobbys?
Also es ist mir nicht so ein Bedürfnis, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nichts, was ich also mit so einer Energie machen würde, dass ich dafür weite Reisen in Kauf nehmen würde oder sonst irgendwie was. Also ich treffe gerne Freunde, ich koche gerne für Freunde, ich gehe gerne spazieren, ich gehe gerne ins Theater, ins Kino, ich koche gerne Marmelade auch. Solche Sachen, aber ja, sonst ansonsten gibt es nichts, was ich so ja, machen würde mit Werbe.
Das ist ja super.
Du hast gerade ein bisschen erzählt, dass du selber bei deiner eigenen Karriere vielleicht auch durch die Schattenseiten, die du bei den Eltern gesehen hast, nicht direkt an Unternehmertum gedacht hast. Jetzt haben wir momentan in Deutschland einerseits das Phänomen, dass es eine sehr aktive Startup-Szene glücklicherweise wieder gibt und natürlich da auch sehr viel gefördert wird. Gleichzeitig zeigen auch Umfragen wieder, dass viele junge Menschen sich auch nach Sicherheit sehnen. Und dann erschreckend, ich sage immer erschreckenderweise, so als ersten Karrieresprung tatsächlich auch sich teilweise einen Start wünschen. Nicht, dass das was Schlechtes ist, aber eben am Anfang der Karriere gleich in die Sicherheit zu springen. Ist das etwas, was negativ zu sehen ist? Brauchen wir vielleicht auch wieder mehr Unternehmertum? Dass das natürlicherweise auch ein Wunsch ist von den jungen Leuten, weil es ist prozentual gesehen immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz eigentlich, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Ich weiß aus meiner Zeit im Bundeswirtschaftsministerium, wo ich mich ein bisschen auch theoretisch mit dem Thema befasst habe, dass Deutschland so strukturell ein Angestelltenmarkt ist. Wir haben zwar viele Tüftler, viele Erfinder, aber sehr viele haben das in einem Angestelltenverhältnis auch getan, natürlich auch manche als Unternehmer, das ist klar. Und man kann heute, wenn man von der Universität kommt, auch sofort mehr als eine Stelle antreten, bei der man mit Kusshand genommen wird, wo man alle möglichen Vorteile hat und wo man auch ordentliches Geld verdient. Von daher muss man ehrlicherweise sagen, es gehört schon sowas wie so eine intrinsische Motivation dazu, dass man sagt, okay, auf das Geld lege ich keinen Wert. Ich lebe jetzt erstmal zu zweit in einem Zimmer, damit wir möglichst wenig Geld ausgeben. Alle stecken wir in unser zu gründendes Unternehmen und versuchen da wirklich den großen Wurf zu landen. Das machen einige, ja. Aber wie gesagt, viele gehen da doch eher den anderen Weg. Und man muss nun auch dazu sagen, wenn man unternehmerisch tätig werden will als Startupper heutzutage oder als auch Übernehmer einer Firma, das geht ja auch, ne? Das wird zu wenig diskutiert immer noch, dann muss man ja auch mal eine Idee haben. Und manche haben die Idee auch vielleicht gar nicht. Also ich trete immer dafür ein, dass ich sage, ist schön, wenn ganz viele gründen. Wir sind dafür, vor allen Dingen, wenn Frauen gründen, weil wir nur 16% der Gründer sind ja überhaupt Frauen. Wäre toll, wenn sich da noch mehr beteiligen würden. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist mir alles zu viel, ich mache es anders. Also das muss jeder für sich und sein Leben selber entscheiden.
Brigitte, du hast ja auch also viel, viel für Startups getan, wie du vorhin ja auch gesagt hast, und hast dich auch dafür eingesetzt. Und ich habe einige Reden gefunden, wo du vorgeschlagen hast, dass die Unternehmen sich mit Startups auseinandersetzen, sich unterhalten und von den Startups lernen. Warum schlägst du das so vor und warum erachtest du das als so wichtig für die Zukunft?
Na, das bin ja nicht nur ich, die das für wichtig erachtet, sondern das macht auch das Ministerium, dessen Minister ich war bis März 2018. Und inzwischen gibt es auch einen Start-up, bei dem ich mitarbeite und investiert bin. Die heißen Glasdollar und die machen das Ganze professionell. Die verbinden ganz professionell Start-ups mit etablierter Industrie. Warum ist das wichtig? Weil wir wissen, dass viele, insbesondere deutsche Mittelständler, sich zu wenig Gedanken darüber machen, was die Digitalisierung mit ihrem Geschäftsmodell macht. Ja. Manche Geschäftsmodelle werden einfach disruptiert durch die sich entwickelnde künstliche Intelligenz beispielsweise oder anderes. Und man muss sich halt überlegen, wo bleibe ich da? Und dazu muss man aber wissen, was kommt überhaupt auf mich zu? Und dafür haben wir schon in der letzten Legislaturperiode auch im Wirtschaftsministerium eine Menge gemacht. Ich hoffe mal, dass der Kollege Altmaier das in den letzten 4 Jahren fortgeführt hat in ausreichender Zahl. Und ich werbe wenigstens immer dafür, dass es diese Verknüpfung gibt. Und inzwischen gibt es also nicht nur Glasdollar, sondern auch noch einige andere, die sagen, hier wollen wir was tun. Und es gibt viele, auch einzelne Veranstaltungen, beispielsweise auch von VCs, die sagen, wir bringen die jetzt mal zusammen. Also dieses Bewusstsein, das ist, glaube ich, schon überall da, dass sich insbesondere der deutsche Mittelstand noch mehr damit beschäftigen muss, was Digitalisierung, was mögliche disruptive Technologien für sie bedeuten.
Wir steigen da später noch mal ein bisschen tiefer ein, gerade auch so aus der Menschperspektive und aus der Kompetenzperspektive. Aber du hast mir auch eine hervorragende Vorlage gegeben mit dieser Anekdote des Umzugs von Bonn nach Berlin, wo es um diese Computer ging. Und man hat das Gefühl, dass diese Mentalität in der Politik heute oder auch in der Verwaltung auch heute ein Stück weit noch verhaftet ist. Heute wird dann vielleicht nicht mehr über den Computer diskutiert, sondern über das offene WLAN oder das Tablet, was man dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Warum tut sich, und das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht hast du eine Einschätzung dazu, warum tun wir uns in der Verwaltung, in der Politik immer noch so schwer? Ich kann es auch selber ein bisschen bestätigen. Ich bin kommunalpolitisch aktiv, habe da ein Stadtratsmandat und ich merke, dass das ein ganz schön dickes Brett ist, dass wir da immer noch bohren und dass wir das vor allem sehr spät bohren. Was ist deine Einschätzung dazu?
Also bei der Frage der Tablets geht es schlicht und ergreifend um das Thema Sicherheit. Mhm. Das ist einfach ein Punkt, wenn man in die Netze einer Kommune geht oder des Bundes geht, dann muss man natürlich Sicherheitsstandards einhalten, die nicht trivial sind einzuhalten. Was passiert, wenn man das nicht macht, konnte man jetzt kürzlich in der Kommune sehen. Ich habe den Namen jetzt leider nicht präsent, aber eine Kommune wurde ja irgendwie so vor einem halben Jahr ungefähr mal durch Hackerangriffe lahmgelegt. Das heißt also, das will man nicht. So, das ist das Thema, was mache ich mit Laptops und Tablets? Das andere Thema ist, wie digital ist die Verwaltung überhaupt? Genau. Und da muss man natürlich sagen, da ist sie nicht sehr digital. Das ist so, ja. Dann ist die nächste Frage, muss sie denn digital sein? Da kann man unterschiedlicher Auffassung zu sein. Ich glaube, was heute unbedingt sein muss, ist, dass man seine Termine online bucht, dass man die fix zugesagt kriegt, dass man dann alle 10 Jahre einmal aufs Amt geht, um sich seinen Personalausweis beispielsweise verlängern zu lassen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch kein Thema. So einen Prozess digital aufzusetzen, ist natürlich eine sehr teure Veranstaltung und eine sehr schwierige Veranstaltung und gerade auch im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen, sodass ich da immer sagen würde, dass darauf, das muss für meine Begriffe nicht sein. Also das finde ich, kann man hinnehmen. Also ich finde nicht, dass man jeden Prozess digitalisieren muss. Aber es gibt bestimmte, von denen man das tun sollte. Also wie gesagt, die Terminvereinbarung gehört unbedingt dazu. Ich kann es beispielsweise nicht verstehen, dass man in Berlin nur immer für einen Monat im Voraus seine Termine ausmachen kann. Da kriegt man nämlich in der Regel keine. Und da muss man immer gucken, dass man genau an dem Tag, wo es umspringt, sich wieder einloggt, um so einen Termin zu kriegen. Und sowas, also mir erhält sich nicht, warum das so sein muss. Mhm. Warum kann ich nicht ein halbes Jahr im Voraus die Termine machen? Mhm. Verstehe ich nicht. Das könnte man ändern. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum kann man Kindergartenplätze nicht so vergeben?
Zum Beispiel.
Das ist ja auch eine Zumutung, die man den jungen Eltern da auferlegt, mit dem sich kümmern um diese Kindergartenplätze. Da gibt es auch schon lange ein Start-up, die das anbieten für die Kommunen, mit denen man das machen kann. Da, wo es gemacht wird, läuft es auch prima. Und warum das nicht alle Kommunen mitmachen, ist mir auch ein Rätsel. Ich finde nämlich schon, dass man die Kindergärten auch dazu verpflichten kann, da mitzumachen. Das würde ich jetzt, also das wird ja wohl der Grund sein, weshalb es nicht funktioniert, weil da irgendwelche Träger sagen, da machen wir nicht mit. Aber ich finde, da müssen die sich dann auch mal bewegen.
Ja, hier schreit eine Mutter ganz laut, ja. Dreimal erlitten. Ja.
Aber jetzt sind deine Kinder raus aus dem Alter.
Ja, Gott sei Dank. Das ging aber mitten in der Pandemie auch so, dass die Anmeldung für die weiterführende Schule auch per Fuß gemacht werden musste, was ich auch nicht verstanden habe. Die Dokumente konnte man online herunterladen, aber die musste man persönlich vorbeibringen.
Ja,
Genau.
ich denke, dass es wie in vielen anderen Bereichen natürlich auch immer eine Frage ist, was vorgelebt wird. In der einen Kommune, in der einen Organisation hat man jemanden, der sich dafür sehr interessiert, der das dann auch vorlebt. Und wenn das der Fall ist, dann wird es auch getrieben. Wird sicherlich auch ein Führungsthema sein. Und vielleicht haben wir auch Führungskräfte in verschiedenen Bereichen, die das Thema nicht stark genug authentisch gelebt haben in den letzten Jahrzehnten oder Jahren.
Das ist vielleicht auf alle Fälle. Ja, ist unbedingt richtig.
Ich würde gerne noch einen anderen Punkt aufgreifen, der auch aus unserer Sicht ganz wichtiger ist für die digitale Transformation. Das ist die Interdisziplinarität. Und du warst in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig. Du hast gerade auch die rechtliche Perspektive, die wirtschaftliche Perspektive mit reingebracht. Teilweise hat man auch hier das Gefühl, dass wir oft immer noch zu sehr in diesen Silos denken. Es gibt Fachexperten für den Bereich, Fachexperten für den Bereich. Wie können wir es denn schaffen, dass wir auch das Thema interdisziplinarer gestalten, also gerade auch ethische Fragestellungen, gesellschaftliche Fragestellungen besser verzahnen, dass das nicht nur eine technokratische Entwicklung eigentlich dann ist. Hast du da Erfahrungen?
Na, ich finde es ja eigentlich immer ganz gut, wenn man in einer Kommune, in einer kleineren oder in einer größeren, egal, oder auch in der Universität oder wie auch immer, wenn man da solche Beiräte einrichtet, wo man diese unterschiedlichen Kompetenzen zusammenbündelt und mit den Leuten darüber diskutiert, wenn irgendwelche Veränderungen anstehen. In der Stadt würde sie es ja auch anbieten, so zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger damit noch reinzunehmen, um den Kontakt in die Bürgerschaft auch hinzukriegen. Denn das muss man ja da auch machen. Man muss ja diese ganzen Sachen, die man macht, auch den Bürgerinnen und Bürgern erklären. Und das geht natürlich ganz gut, wenn man sagen kann, wir haben hier, da gibt es ja so Systeme, die einem das, also die da Vorschläge zu machen, wie man das macht, freiwillig, also Leute, die sich gewählt haben, die haben wir ausgelost und für ein Jahr kommen die 5 oder 10, je nachdem, und für das andere Jahr kommen die 5 oder 10 und arbeiten damit und bringen ihre Sicht der Dinge ein. Das, glaube ich, ist nochmal eine bessere Erdung, Rückkopplung und Vernetzung bei dem Thema Digitalisierung. Was sollte man tun?
Brigitte, also wenn wir beim Thema Digitalisierung sind, du hast ja in etlichen Artikeln ja auch also sehr, sehr früh darauf hingewiesen, dass wir uns auf die Digitalisierung vorbereiten müssen. Und ich habe mir überlegt, oder beziehungsweise wir bei der Vorbereitung, wie es einem dann gehen muss, wenn man dann im Handelsblatt liest, dass Deutschland auf Platz 18 liegt, kurz hinter Südafrika, mit den digitalen Fortschritten. Natürlich, bei sowas kommt dann immer, die Politik muss was machen. Aber ich denke mal, dass die Unternehmen und auch die Mitarbeiter vieles machen können, um es der Politik leichter zu machen. Hast du da Ideen dazu, die du mit uns teilen könntest?
Da weiß ich jetzt nicht ganz, was du meinst. Also generell würde ich gerne mal sagen wollen, in Deutschland ist es natürlich besonders schwer, weil wir das föderale System haben. Da kommt es immer darauf an, wie man das misst und wie man das bewertet. Das ist der eine Punkt. Deswegen muss man solchen Statistiken immer ein bisschen mit Vorsicht begegnen. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass ich nicht finde, dass man unbedingt alles machen müsste. Also da finde ich, sind manchmal die Ansprüche auch überzogen. Aber jetzt habe ich deine Frage nicht ganz verstanden.
Wenn jetzt solche Statistiken rauskommen, schreit die ganze Welt, die Politik ist schuld, die Politik muss was machen. Ist das deiner Meinung nach so oder kommt jetzt auch nicht genug miteinander zustande, um das dann auch nach vorne zu bringen, dass man dann also schneller oder besser digitalisiert?
Na, ich glaube, das große Versäumnis der Politik ehrlicherweise in Deutschland ist die digitale Infrastruktur. Also da fehlt uns einfach richtig viel noch. Und das muss auch mit der Politik nach Hause gehen, weil da kann der Einzelne jetzt mal nicht so sonderlich viel dran drehen. Das hätte der Bund besser organisieren müssen. Da ist die CSU für zuständig gewesen, die letzten Legislaturperioden. Und egal, ob der Minister Dobrindt oder jetzt Scheuer hieß, die haben das nicht so richtig auf die Kette gekriegt. Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe da nicht gearbeitet. Ich weiß nur, es wäre wahrscheinlich auch anders gegangen, weil woanders geht es ja auch anders. Also von daher da muss auf alle Fälle was passieren. Und ich bin ganz sicher, dass die neue Koalition, die ja mit ziemlicher Sicherheit eine Ampelkoalition wird, dass die da einen größeren Wurf planen wird und dass sich da jemand anders hinterknien wird, dass das was wird, dass das besser wird, dass wir da diese vielen Nachteile ausgleichen können. Denn die Versorgung mit WLAN, das haben wir ja in der Corona-Krise auch gesehen, ist vielerorts noch ein einziges Drama. Und darauf basiert natürlich auch die ganze Entwicklung. Also ich kann diese ganze Weiterentwicklung zum autonomen Fahren beispielsweise, kann ich ja nur machen, wenn ich eine ordentliche digitale Infrastruktur habe, wenn ich 5G habe, wenn ich 6G habe, sonst funktioniert das ja alles gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Infrastruktur bereitgestellt wird, damit die Unternehmen eben auch entsprechende Geschäftsmodelle entwickeln können.
Jetzt mal ganz plakativ gefragt, also wir beschäftigen uns ja sehr stark mit digitaler Kompetenzentwicklung. Wir forschen und lehren dazu, was ist digitale Kompetenz und was braucht man dazu? Kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Mhm. Wenn wir nochmal kurz bei der Politik bleiben, du hast gerade schon so ein bisschen auch über Versäumnisse gesprochen und über Hoffnungen, was die Zukunft angeht. Braucht die Politik mehr digitale Kompetenz? Und vielleicht auch mal Interesse halber, haben eigentlich Politikerinnen und Politiker die Möglichkeit, sich auch wirklich da in diesen Inhalten weiterzubilden? Also heute ist es ja sehr üblich, dass zum Beispiel auch ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat sich schulen lässt und sagt, hey, ich muss jetzt künstliche Intelligenz als Technologie verstehen. Ich hole mir da Expertinnen und Experten, die mir das erklären. Brauchen wir vielleicht auch diese Lernkultur viel, viel stärker in der Politik, wo man auch mal ehrlicherweise sagt, hey, ich kenne das nicht, aber ich bin bereit, es zu verstehen. Was sind da deine Erfahrungen? War das zu deiner Zeit da schon ein Thema? Was könntest du dir vorstellen da in Zukunft?
Also bei mir war es auf alle Fälle ein Thema. Ich habe mir ja sogar jemanden eingestellt sozusagen. Als ich 98 wusste, ich werde da beamtete Staatssekretärin im Bundesinnenministerium und wusste, dass ich damit die IT des Bundes mitmachen muss, habe ich gedacht, okay, davon hast du ja gar keine Ahnung. Da brauchst du also jemanden, der was davon versteht. Mhm. Und habe mir als persönlichen Referenten einen Informatiker ausgesucht. Mhm. Und der hat mich dann da sehr stark beraten. Nach 2 Jahren hat er mich dann aber auch verlassen und hat insgesamt den Bund beraten. Das war Martin Schallbruch, der ja lange Jahre dann der IT-Direktor des Bundes war und da, ja, also wirklich gute Arbeit auch gemacht hat. Das geht. Man kann sich auch anderweitig beraten lassen. Und der große Vorteil in der Politik ist ja ehrlicherweise der, dass man auch immer alle möglichen Leute sich einladen kann und kann sagen, wollen wir mal zu Abend essen, darf ich Sie mal ins Ministerium einladen und können wir mal da und darüber reden. Die meisten Leute, ich habe nie erlebt, ehrlich gesagt, dass da jemand absagt. Ist ja dann schon auch für die Menschen meistens interessant, mal mit einer Ministerin oder einem Minister zu reden. Oder wir haben das auch in der ganzen SPD-Fraktion beispielsweise gemacht im Bundestag, dass wir da Leute eingeladen haben, die uns da informiert haben.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Also da bin ich mir sicher, mir geht es wirklich um den nächsten Schritt, dass man sich wirklich bewusst weiterbildet, dass man sich schulen lässt, dass man Trainings belegt. Ist das auch üblich? Und könntest du dir vorstellen, dass man das auch mal tut, dass man eine Woche sagt, in dieser Woche bilde ich mich fort, zum Thema künstliche Intelligenz, zum Thema Quantencomputing, was auch immer. Ich meine, die Gespräche sind super, aber man bleibt natürlich immer nur auf einer gewissen Ebene hängen, was auch manchmal ausreichend ist, aber manchmal hab ich das Gefühl, müssen wir vielleicht auch in der Politik etwas stärker in die Tiefe gehen.
Okay, also ich sag mal, für das, was ich wissen musste, hat es immer ausgereicht. Ob das bei der Wissenschaftsministerin was anderes ist, kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass die das vielleicht genauer wissen muss. Also ich musste das nicht genauer wissen, als dass ich ungefähr weiß, wo das hingeht. Denn ich musste ja dann im Grunde nur Entscheidungen fällen, wie das gefördert werden kann, wie man es unterstützen kann und so. Also in der Art und Weise. Ich habe ja nie mit den Sachen dann tatsächlich gearbeitet. Mhm.
Gibt es in der Politik heute schon eine Lernkultur?
Also keine Lernkultur, soweit ich weiß, wenigstens, die über das hinausgeht, was ich eben geschildert habe. Mhm. Also was aber auch daran liegt, dass wir es ja in der Regel nicht anwenden müssen. Mhm. Also wir lernen ja solche Sachen nur, um es ungefähr beurteilen zu können, was gesetzgeberisch gemacht werden muss oder so. Aber ich muss es ja nie anwenden. Insofern brauche ich keine richtige Weiterbildung in irgendeinem Bereich, die ja auf eine Anwendung zielt.
Genau, es ist aber auch manchmal sehr interessant, so dieser Vergleich zwischen Politiker und Manager zu bringen, der Manager, der entscheidet, wo jeder jetzt im Moment schreit. Also man müsste ja in jedem Beruf künstliche Intelligenz können, also zwar nicht anwenden, aber so weit können, dass man das dann auch, dass man dann auch versteht, wie weit das auch geht. Ist eine sehr spannende Entwicklung. Meinst
ja,
du
weiß ja keiner, wie weit das geht.
Ja, das stimmt. Aber dass man dann auch weiß, wie man das dann auch, was man entscheidet, so ungefähr, was man entscheidet. Ich finde es spannend, dass du sagst, du hast dir Hilfe geholt. Mangelt es dann manchmal in der Wirtschaft daran, dass man dann nicht bereit ist zu sagen, dass man irgendetwas nicht weiß? Deiner Meinung nach, holt die Wirtschaft sich auch genug Hilfe?
Ach, das denke ich eigentlich schon. Aber ich kann mir natürlich immer nur dann Hilfe holen, wenn ich weiß, um was es gehen könnte. Und das war ja gerade beim Thema Digitalisierung der Fall, dass man so ein bisschen den Eindruck hatte, die haben so gar keine Vorstellung davon, was alles geht. Mein Beispiel vor 8 Jahren war zum Beispiel, da gab es in Varel die erste Fabrik, die 3D-Druck Teile für Flugzeuge fabrikmäßig hergestellt hat. Also da stand ein 3D-Drucker neben dem anderen und dauernd wurden diese kleinen Teile gedruckt. Und da habe ich gedacht, ich meine, das wissen doch ganz viele Leute, die heute fräsen, die wissen das doch gar nicht, dass das so weit schon ist, dass man das schon so in dem Stadium macht. Und die müssten das doch eigentlich wissen, damit sie sich überlegen können, gibt mir eigentlich in 3 Jahren überhaupt noch einer einen Fräsauftrag oder wird das dann auch im 3D-Druck gemacht, weil es einfach Material spart?
Genau, das stimmt. Die Informationspolitik, also jetzt nicht die Politik, die Informationen, die müssen ja anders fließen in jegliche Richtung. Das finde ich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Liebe Brigitte, du hattest ja doch 2 Hüte auf, ne? Wirtschaftsministerin und Justizministerin. Sind deiner Meinung nach, ich frage ganz gezielt, weil wir jemanden im Podcast hatten, also von der Bertelsmann Stiftung, die haben uns erzählt, also die Verzahnung muss gut funktionieren für die Digitalisierung. Hattest du das Gefühl, dass diese Digitalisierung gut aufeinander abgestimmt war in jedem Bereich oder arbeiten wir komplett auf verschiedenen Ebenen mit der rechtlichen Situation, weil man da also stärker eingegrenzt ist, was Beweglichkeit anbelangt für die Digitalisierung?
Ja, das Justizministerium hat ja einige Vorschläge inzwischen gemacht. Also ich habe damals damit angefangen mit so einem Nachtbriefkasten beispielsweise, so einem digitalen, dass man eben bis nachts um 12 noch die Schriftsätze einreichen konnte und dann war die Frist vorbei. Also da haben wir die ersten kleinen Schritte gemacht und inzwischen ist das deutlich weitergegangen. Ich bin ja jetzt schon 12 Jahre raus aus dem Bereich. Also da ist eine Menge passiert in den letzten 12 Jahren. Sicherlich hätte man da manches noch besser machen können. Also das Thema Datenschutz beispielsweise ist ja nach wie vor ein Thema, was sehr viele hemmt. Es muss wahrscheinlich noch nicht mal hemmen, weil man in aller Regel die Probleme mit dem Datenschutz gelöst kriegt. Aber es ist oft so, dass man die Leute so im Vorhinein sagen, ja, es geht ja sowieso nicht wegen Datenschutz, so fertig, Ende der Durchsage, das fassen wir erst gar nicht an. Und das finde ich dann immer schade. Das ist so ein Punkt, da hast du sicher recht, da könnte man mehr machen. Oder da müsste man auch mehr machen.
Ja, die Wirtschaft und Wissenschaft klagt ja momentan auch immer mal wieder, dass sozusagen gerade die gesetzlichen Bedingungen oder die gesetzlichen Rahmenparameter zu spät gesetzt werden, also dass man immer hinterherhinkt. Und jetzt gibt es ja auch eine sehr lebhafte Debatte über Plattformen und die großen Plattformunternehmen aus den USA, wie man dem ein bisschen Widerstand leistet oder wie man das in den Griff bekommt. Brauchen wir vielleicht auch einen anderen Prozess der Gesetzgebung? Das ist ja doch ein sehr langwieriger, formeller Prozess, der seine Berechtigung sicherlich hat, aber er entspricht natürlich nicht der Geschwindigkeit, wie sich Technologien heute entwickeln. Und gibt es da Ideen, wie man es schaffen könnte, das zu beschleunigen, dass dann eben nicht die Gesetzgebung dann kommt, wenn eigentlich eine bestimmte Technologie schon wieder überholt ist?
Also es gibt von Seiten des Wirtschaftsministeriums solche Versuche mit sogenannten Reallaboren. wo man sagt, da nehmen wir mal so einen kleinen Bereich und da probieren wir mal bestimmte Dinge aus, ob wir die dann als Gesetz quasi ausrollen können. Das, glaube ich, ist eine gute Idee und das funktioniert auch gut. Was die Regelung von großen Plattformen anbelangt, haben wir ja das Thema, dass das eine Regelung sein muss, die europäisch ist. Und da haben wir natürlich dann auch nur einen bestimmten Punkt mitzureden. Da hat die Europäische Kommission ja jetzt Vorschläge gemacht. Und ich glaube auch, dass die Margarete Vestager da hinreichenden Druck macht und dass das einigermaßen dann gehen wird. Aber dass so eine, also das kann man nur europäisch regeln, wenn nicht gar weltweit. Nicht wie die Steuersätze.
Helfen in so einem, sag mal, in so einem hochglobalisierten Markt, der ja nicht an Ländergrenzen oder andere Grenzen gebunden ist, helfen da Verbote? Könnte es passieren, wenn wir zum Beispiel in Bezug auf künstliche Intelligenz in Europa zu streng werden, dass dann die großen Innovationen und Startups dann eher doch wieder in Beijing und im Silicon Valley entstehen?
Ja, natürlich. Das ist ja auch jetzt schon der Fall. Das ist ja gar keine Frage. Das ist so, aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir ja doch bestimmte ethische Grundsätze immer haben und bestimmte Datenschutzstandards haben und dass dann oft auch so eine Art Rollback stattfindet und die Menschen sagen, naja, ist vielleicht doch nicht alles so blöd, was die da machen in Deutschland und sich das dann angucken. Und gerade also in China sieht man ja nun gerade ein sehr starkes Rollback sogar, allerdings aus anderen staatlich gelenkten Gründen, aber es ist eins.
Eine kleine Anekdote am Rande, dass nicht alles so schlecht ist, was man in Deutschland macht von der technischen Seite. Meine Mutter brachte ihre beste Freundin mit, als beide 74 Jahre alt waren. Und meine Kinder mussten um die Wette rennen zur Rolltreppe, weil sie es nicht fassen konnten, dass die Rolltreppe in beiden Richtungen geht. Sie sagten, es wäre typisch deutsch, richtig gut mitgedacht. Dass es in beiden Richtungen geht. Genau. Brigitte, du hast ja auch, also, oder es wissen die meisten Menschen nicht automatisch, wenn man fragt. Also man hört es ja sehr laut, dass die Frau Merkel die erste Frau war als Bundeskanzlerin. Aber du warst die erste Frau, die jemals also an der Spitze vom Wirtschaftsministerium war. Hast du besondere Tipps für Frauen, die dann also den Weg nach vorne gehen wollen, gerade in dieser digitalen Welt? Was meinst du, ist der Grund, warum du das geschafft hast?
Naja, wie immer, wenn man ein Amt innehat, was es nur einmal in der Republik gibt, braucht man auf der einen Seite Kompetenz, aber auf der anderen Seite auch das nötige Quäntchen Glück. Und das hatte ich natürlich, weil die ganze Situation ja nur dadurch zustande gekommen ist, dass Sigmar Gabriel Außenminister wurde und es dann nur noch ein starkes Jahr war bis zum Ende der Legislaturperiode und er mich dann gefragt hat, ob ich aufrücken wollte, quasi von der Staatssekretärin zur Ministerin. Er wusste ja, dass ich das Ministeramt schon mal innehatte in der Justiz und das deshalb für mich nicht so ganz neu war. Also insofern gehört auch ein bisschen Glück dazu, ja, dass sich das alles so fügt. Was sind meine Tipps für Frauen, die Karriere machen wollen? Vor allen Dingen, dass sie sich das zutrauen. Ich sage immer, ein Teil alles Talents ist die Courage. Das ist ein Zitat von Bertolt Brecht. Und ich glaube, das ist richtig. Das ganze Talent nützt nichts, wenn man sich nichts zutraut. Und deswegen muss man einfach dann auch mal sagen, jawohl, ich mache das. Auch wenn man vielleicht da ein bisschen Manschetten vorhat. Ich hatte durchaus auch Respekt davor, dann auf einmal von heute auf morgen Bundeswirtschaftsministerin zu sein. So ist das mal nicht. Ich hatte auch damals Respekt davor, von der beamteten Staatssekretärin überhaupt erstmal in die Politik zu wechseln und da quasi ein ganz anderes Berufsbild wahrzunehmen. Aber das geht alles, wenn man sich das zutraut und wenn man das machen will, dann funktioniert das. Und deswegen sage ich da immer, Mädels, springt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn euch jemand die Chance bietet, dann nehmt sie auch wahr.
glaube ich, ist auch sehr, sehr spannend, dieses Thema der, sage ich mal, du nennst es Respekt, ich nehme es bei mir, blanke Panik. Ich finde, dass man dann auch, also auch bei der Digitalisierung die Angst mitnehmen kann. Sie darf da sein und man darf sie auch mitnehmen in diese neue Position. Bist du auch der Meinung?
Ja, unbedingt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, ich würde es jetzt nicht als Angst bezeichnen, sondern ich würde schon sagen, man muss gucken, was da auf einen zukommt und da muss man sich auch mit auseinandersetzen. Man muss sich auch ganz offen sagen, was man kann, was man nicht kann, wo man sich eben die Hilfe holt, über die wir vorhin schon mal gesprochen hatten, in welcher Form auch immer, entweder durch sein generelles Umfeld oder durch Einzelberatung. Da kann man sich überall Unterstützung holen und man muss das ja auch nicht immer offenlegen, dass man was nicht weiß, sondern das kann man ja auch ein bisschen einfach sagen, wir machen jetzt mal so eine Runde, das ist für alle interessant und fertig. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und die ja, ändert aber nichts daran, dass man es machen sollte.
Ich würde noch mal gerne ein bisschen auf die ja, Arbeitnehmerperspektive schauen, auf die Beschäftigungsperspektive auch der Digitalisierung. Du hattest mal in einem Artikel vor einigen Jahren von einem dritten Arbeitsmarkt gesprochen, so ein bisschen als Antwort auf die Digitalisierung. Es steht heute für die meisten Experten außer Frage, dass die Digitalisierung dazu Verschiebungen führen wird. Es wird Gewinner und es wird auch Verlierer geben, wie so oft in solchen industriellen Veränderungen. Mhm. Wie können wir uns so einen Arbeitsmarkt vorstellen? Und kann die Politik das überhaupt alleine lösen oder brauchen wir da nicht auch wieder sagen wir, eine starke Weiterbildungsstruktur, auch Institutionen, die das unterstützen und eben auch ein Menschenbild, das darauf abzielt, dass die eigene Person auch was tun kann? Wie siehst du
das? Ja. Das sehe ich ehrlicherweise jetzt nicht so, dass man dafür Weiterbildung braucht, sondern die Überlegung war ja nur die, was machen wir mit den Leuten, die so einen Qualifikationssprung in die digitale Welt nicht mitmachen können. Und da glaube ich, da braucht man nicht unbedingt dann eine Weiterbildung, sondern da geht es darum, dass man hinreichend Jobs definiert, wo man sagen kann, die können sie wahrnehmen. Im Moment haben wir das Thema ja überhaupt nicht. Also wir haben ja im Moment auf breiter Fläche den Bedarf an Arbeitskräften und auch und gerade im niedrig qualifizierten Bereich. Also die ganze Gastwirtschaft Branche liegt ja da nieder, Lastwagenkraftfahrer werden überall gesucht und ich weiß nicht was. Also da ist im Moment gar keine Not. Vielleicht ändert sich das nochmal und die Idee war, wir hatten das seinerzeit mal in Niedersachsen gemacht, als ich in Niedersachsen Staatssekretärin war für den Arbeitsmarkt, da hatten wir so Firmen gegründet, bei denen Menschen arbeiteten, die so gewisse persönliche Defizite ausgleichen mussten. Die haben dann keine volle Stelle gehabt, sondern nur, was weiß ich, 60-70%. Und das waren relativ einfache Tätigkeiten und da wurden aber auch behinderte Menschen eingestellt, also Menschen mit einer Behinderung, Menschen mit einer also spezifischen Förderbedarf. Und das waren dann teilweise sehr erfolgreiche Unternehmen. Also ich denke beispielsweise an das eine Unternehmen, die aus Naturmaterialien Farben hergestellt haben. Die waren dann extrem erfolgreich auf dem Weltmarkt. Mhm. Und das ist halt sehr arbeitsaufwendig und dauert sehr lange. Und die haben wir aber mit Staatsgeldern unterstützt, diese Unternehmen, damit sie eben Menschen beschäftigen konnten, die einen besonderen Förderbedarf hatten.
Mhm. Ja, das sind bestimmt Konzepte, die wir in der Zukunft mehr brauchen werden. Also ja. Weltwirtschaftsforum prognostiziert ja da durchaus umgreifende Veränderungen und große Verschiebungen, die wir noch vor uns haben, gerade auch durch die Technologien hinter der künstlichen Intelligenz, die nochmal zu einer Automatisierung führen wird. Aber das heißt, du siehst sozusagen da ein bisschen diese Überlegung, dass auch der Staat da durchaus mit eingreift und ja. Durch Subventionen dann auch in die Wirtschaft bringt. Mhm.
Genau. Ich sitze irgendwie immer so ungünstig in der Sonne, oder?
Das ist überhaupt kein Problem, wunderbar. Ein Platz an der Sonne ist ja niemals verkehrt.
Ich bin auch dankbar, wenn die Sonne scheint in so einer Jahreszeit.
Das stimmt. Liebe Brigitte, ein Artikel über dich schrieb, dass deine große Eigenschaft die Veränderung zu lieben ist. Mhm. Und dass du sehr neugierig bist.
Das und stimmt.
Wir haben gelernt in unseren Podcast-Folgen von einigen Firmen, die untersucht haben, Neugier auch sogar in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und das wirklich jetzt hochhalten als eine digitale Kompetenz, die äußerst wichtig für die Zukunft ist. Siehst du das auch so, dass diese Neugier dich nach vorne gebracht hat und immer noch nach vorne bringt, dieses Wissen wollen, wie alles funktioniert, das mal anschauen und ausprobieren?
Ja, sicherlich teilweise eine Neugier oder ein Interesse an den Dingen, an den Themen, aber durchaus würde ich schon auch sagen, das Gefühl von, ich möchte lieber diejenige sein, die sagt, was gemacht wird, als diejenige, die sich sagen lassen muss, was gemacht wird. Das würde ich gerne zugestehen.
Die Gestalterin.
Die Rolle des Gestaltens liegt mir mehr. Ja.
Also können Leute, die gestalten wollen, dann sich üben in neugierig sein und da hätten sie dann einiges an der Hand.
Ja, auf alle Fälle. Neugier sein ist immer gut.
Ja, das ist schon fast eine schöne Empfehlung in die Zukunft gerichtet. Und wir haben auch am Ende von unseren Podcast-Folgen eigentlich immer eine wiederkehrende Frage. Und man kann so ein bisschen auswählen, wie man diese Frage auslegt. Wir würden von dir gern Wissen hören, wenn du an digitale Kompetenz in der Zukunft denkst. Gibt es da Dinge, die dir einfallen, die du als besonders wichtig erachtest? Das kann jetzt auf politischer, auf wirtschaftlicher, auf gesellschaftlicher oder individueller Ebene sein, aber fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, ja, darauf wird es in Zukunft hinsichtlich digitaler Kompetenz ganz stark ankommen?
Na, also was die Politik anbelangt, denke ich, dass wir eine vernünftige, neben dem Ausbau der Infrastruktur eine vernünftige Regulierung brauchen, gerade was Plattformen anbelangt und Ähnliches, aber auch die Frage, wie ist das eigentlich mit den unterschiedlichen Nutzungen von digitalen Gerätschaften und muss man da vielleicht auch mal ein paar andere Angebote noch machen oder andere Angebote fördern? Ich glaube, dass wir da auch mal noch eine Diskussion drüber brauchen. Was das Individuum anbelangt, bei dem Programmieren von Digitalem kann ich nur jedem empfehlen, möglichst noch als Kind das Coden zu lernen, damit man ungefähr weiß, wie das überhaupt funktioniert, was man machen kann. Denn ich glaube, es ist ganz schlecht, wenn man nur die Kompetenz hat, immer so zu machen, aber nicht weiß, wie das eigentlich funktioniert, was man da in der Hand hat. Und deswegen unterstütze ich sehr beispielsweise die Hacker School aus Hamburg, die Kindern am Wochenende Coden beibringen. Und das, glaube ich, das sind total wichtige Initiativen, solange wir es nicht schaffen, sowas auch mal in der Schule zu lehren. Das ist natürlich, der wäre der nächste Punkt. Und ansonsten würde ich mir natürlich die Neugierde wünschen, die Anne eben angesprochen hat, die jede und jeder hat im Laufe seines Lebens, um sich dann nochmal mit dem Thema Technik ein bisschen näher zu beschäftigen.
Ja. Jetzt komme ich um die Ecke, Brigitte, wieder schwierig formuliert, die Frage total undeutsch zu enden mit einer Frage nach dem, was man nicht tun soll. Aber was meinst du, sollte man tunlichst vermeiden, wenn man dann auch digitale Kompetenzen gut sich aneignen möchte für die Zukunft? Hast du da Empfehlungen? Lass die Finger von, zum Beispiel.
Nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, da bin ich noch sehr altbacken. Ich würde dann irgendwie, fällt mir als erstes ein, dass die Finger von der Spielekonsole, das sind so Sachen, von denen ich immer gedacht habe, das braucht man nun nicht. Aber manche Jugendliche sagen halt, sie hätten da auch bestimmte Fertigkeiten gelernt, keine Ahnung. das ist immer nicht so mein Thema gewesen, insofern kann ich da gar nichts sagen. Ich glaube, muss jeder für sich selber wissen, was er besser lässt. Ich glaube, das ist aber das zu erkennen, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ja? Dass man für sich selber erkennt, was einem nicht gut tut.
Genau.
Und das dann auch tatsächlich lässt. Ich habe deshalb schon eine gewisse Hochachtung auch vor den Leuten, die sagen, beispielsweise Twitter tut mir nicht gut, ich gehe da jetzt raus. Find ich völlig okay, ja.
Da sind wir schon beim nächsten Thema der Achtsamkeit, dass wir auch einen achtsamen Umgang mit der Digitalisierung und seinen Nebenerscheinungen brauchen. Ich denke, auch das ist eine schöne Erkenntnis und schon ein schönes Schlusswort. Und an dieser Stelle, liebe Brigitte, möchte ich mich bedanken bei dir für die Zeit, für deine vielen Einblicke aus politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und natürlich persönlicher Sicht. War eine Freude, dass wir uns mit dir austauschen durften.
Genau. Gerne. Und heute waren wir in einem Fotolabor. Wir waren beim Marmeladekochen. Wir waren auf der Weltbühne im Wirtschaftsministerium mit Gedanken zur Politik und wo es alles hingehen muss mit der Digitalisierung und mit der Frau, die im Ruhestand nicht aufhören kann, neugierig zu sein. Herzlichen Dank auch von mir für heute. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von einer ebenso spannenden Persönlichkeit haben wie heute, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und wenn Sie wissen möchten, was sich sonst alles noch tut bei uns im Podcast, dann können Sie ja auch unseren Hashtag DigiKompetenzPodcast folgen. Und Philipp und ich sind total glücklich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.